Freimaurer Spaziergang. Der Podcast für Brüder, Schwestern und alle, die sich für Freimaurerei interessieren. Die sanfte Revolution. Wie Freimaurerei der Angst begegnet und offene Gesellschaften formt. Ein Spaziergang mit Thomas Forwe. Lassen Sie mich mit etwas beginnen, das Ihnen vielleicht bekannt vorkommt. So bekannt, dass man schnell darüber hinweghört. Und doch beschreibt es, glaube ich, ziemlich genau, wo wir heute stehen. Stellen Sie sich einen Mann vor, Mitte 40 vielleicht, beruflich erfolgreich, informiert, vernetzt. Er sitzt abends am Laptop, scrollt durch die Nachrichten, liest Analysen, versteht, was dort steht. Er kann es einordnen. Und doch, wenn er den Bildschirm schließt, bleibt etwas zurück. Keine Klarheit, keine Beruhigung, sondern eine diffuse Unruhe. Ein Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt, ohne dass er sagen könnte, was genau. Kennen Sie das? Wir leben in einer Zeit, in der wir über fast alles Bescheid wissen können und uns trotzdem dauernd ratlos fühlen. Noch nie konnten wir die Welt so präzise vermessen. Noch nie hatten wir Zugriff auf so viele Daten, Analysen, Erklärungen. Die Bücherregale biegen sich. Die Newsfeeds aktualisieren sich im Sekundentakt. Wir könnten uns eigentlich informierter fühlen als jede Generation vor uns. Aber tun wir das? Ich glaube, viele von uns spüren eher das Gegenteil. Mit all diesem Wissen schwindet etwas, das früher selbstverständlich war. Orientierung. Nicht im Sinne von, wo finde ich die nächste Information, sondern im Sinne von, woran halte ich mich eigentlich noch? Nicht Wahrheit verschwindet, sondern Gewissheit. Nicht im Sinne letzter Antworten, sondern im Sinne von Halt. Etwas, das trägt, auch wenn man nicht alles versteht. Etwas, das nicht erklärt werden muss, um wirksam zu sein. Viele Menschen spüren diesen Verlust, auch wenn sie ihn selten so benennen würden. Sie spüren ihn nicht als abstrakte Krisendiagnose, sondern ganz konkret als Unruhe. Als unerklärliche Gereiztheit. Als den Drang, sich zurückzuziehen. Oder, und das ist das Paradoxe, als Hunger nach einfachen, klaren, brutalen Antworten. Und genau hier fängt das an, worüber ich heute sprechen möchte. Die Frage unserer Zeit ist nicht, was müssen wir noch alles wissen? Die Frage ist, wie leben wir in einer Welt, die uns keine Gewissheiten mehr gibt? Kapitel 1: Die These oder warum Freimaurerei keine Lösung ist. Ich möchte eine These vertreten, die zunächst irritieren mag. Besonders in einem Logenhaus, an einem Ort, wo Tradition Gewicht hat und Symbole ernst genommen werden. Die Freimaurerei ist keine Lösung für die Krisen unserer Zeit. Sie ist weder Reparaturprogramm für zerrissene Gesellschaften noch Masterplan für politische Erneuerung. Weder Anleitung zur Weltverbesserung noch Heilslehre für verunsicherte Individuen. Und genau deshalb ist sie heute so wichtig, denn sie bietet etwas fundamental anderes an. Nicht eine Antwort, sondern eine Form. Nicht Gewissheit, sondern eine Haltung. Nicht ein Ergebnis, sondern eine Methode. Eine Methode, mit Unsicherheit zu leben, ohne daran zu zerbrechen, ohne zynisch zu werden, ohne sich Illusionen hinzugeben. Um das zu verstehen, müssen wir über etwas reden, das überall ist, aber selten beim Namen genannt wird. Angst. Kapitel 2: Die Struktur der Angst oder warum Einzelne nicht schuld sind. Wenn wir Angst sagen, denken die meisten von uns an etwas sehr Persönliches, an eine Schwäche, an etwas, das man in den Griff kriegen, wegtherapieren, überwinden sollte. Aber die Angst, die heute durch unsere Gesellschaft geht, ist nicht einfach ein persönliches Problem. Sie ist strukturell. Sie entsteht nicht, weil Menschen schwach wären oder moralisch versagen würden. Sie entsteht, weil das Leben heute widersprüchliche Anforderungen an uns stellt. Gleichzeitig, permanent, unausweichlich. Man soll heute flexibel sein, aber verlässlich. Offen, aber klar positioniert. Kritisch, aber teamfähig. Authentisch, aber anschlussfähig. Selbstbestimmt, aber systemkonform. Hören Sie, wie widersprüchlich das ist? Diese Paradoxien erzeugen keine produktiven Spannungen. Sie erzeugen chronische Überforderung. Und Überforderung sucht sich Ventile. Manchmal im Rückzug ins Vertraute, in die Familie, ins Private, zu Gleichgesinnten. Manchmal in der Flucht ins Eindeutige. In Ideologien, Verschwörungserzählungen, moralische Gewissheiten. Manchmal in Projektion auf Fremde, Sündenböcke, Feindbilder, Identitätskämpfe. Ich denke an Gespräche, die wir alle kennen. Diese Momente, in denen plötzlich nicht mehr die Sache zählt, sondern die Zugehörigkeit. In denen ein Thema zur Grenze wird. In denen Meinungsverschiedenheit als persönliche Bedrohung empfunden wird. Angst ist dabei kein stilles privates Gefühl. Sie ist ansteckend. Sie verbreitet sich. Sie infiziert Gespräche, Diskurse, ganze Milieus. Oder anders ausgedrückt, Angst erzeugt Angst. Unsicherheit erzeugt den Wunsch nach Vereinfachung. Vereinfachung erzeugt neue Unsicherheit. Ein Teufelskreis entsteht. Leise, selbstverstärkend, hochgradig wirksam. Ein Mechanismus, der keine Verschwörungen benötigt, keine bösen Drahtzieher. Er läuft von selbst. Das macht ihn so effizient und so gefährlich. Kapitel 3: Die Illusion der großen Geste oder warum Lautstärke nicht hilft. Die naheliegende Reaktion auf diese Diagnose wäre: Dann müssen wir eben handeln. Entschlossen. Klar. Mutig. Wir brauchen starke Antworten, klare Haltungen, große Gesten. Aber genau hier beginnt das nächste Missverständnis. Der Soziologe Armin Nasseh nennt das die Illusion der großen Geste. Die tief verwurzelte Vorstellung, man könne komplexe Gesellschaften durch einen großen Wurf, durch moralische Appelle oder radikale Programme einfach in eine bessere Ordnung überführen. Solche Gesten beeindrucken, sie machen Schlagzeilen. Aber sie erzeugen genauso viel Abwehr, wie sie Zustimmung finden. Warum? Weil Gesellschaften träge sind, nicht aus Bosheit, nicht aus Dummheit, sondern weil Trägheit sie schützt. Denken Sie an Ihren eigenen Alltag. Routinen entlasten uns. Wiederholungen schaffen Verlässlichkeit. Vertraute Formen geben Halt. Wenn jeden Tag alles neu entschieden werden müsste, wären wir erschöpft, bevor der Tag beginnt. Was im Persönlichen gilt, gilt auch im Gesellschaftlichen. Routinen schützen vor Überlastung. Strukturen bewahren vor Übersteuerung. Veränderung ist möglich, aber fast nie spektakulär. Sie geschieht dort, wo Neues an Bestehendes anschließen kann, wo sie nicht als Bruch erscheint, sondern als Weiterentwicklung. Das klingt unspektakulär. Das ist es auch. Und genau hier beginnt die Geschichte der Freimaurerei. Kapitel 4: Heterotropische Räume oder was im 18. Jahrhundert geschah. Lassen Sie uns einen Moment zurückgehen, ins 18. Jahrhundert, in die Zeit der Aufklärung. Die Logen dieser Zeit waren keine revolutionären Zellen, keine Kaderschmieden, keine Thinktanks. Sie waren etwas anderes, soziale Laboratorien, Orte, an denen Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion, Bildung und sozialer Stellung zusammenkamen. Freiwillig. Regelmäßig, unter klaren, ritualisierten Formen. nicht primär um zu debattieren, obwohl das auch geschah, nicht um sich gegenseitig zu überzeugen, obwohl das vorkam, sondern um etwas viel Schwierigeres zu üben, miteinander auszuhalten, dass man verschieden ist. Das war historisch betrachtet revolutionär. Und es ist es heute wieder. Denn in einer Gesellschaft, in der wir uns zunehmend nach Gleichgesinnten sortieren, politisch, kulturell, digital, ist die Loge eine strukturelle Provokation. Hier sitzt der Anwalt neben dem Handwerker, der Konservative neben dem Liberalen, der Gläubige neben dem Skeptiker. Nicht, weil man sich mag, nicht, weil man übereinstimmt, sondern weil man sich zu einer gemeinsamen Form verpflichtet hat. Ich erinnere mich an einen Abend, es war eine unserer regulären Arbeiten. Vorher beim Kaffee hatte es eine heftige Diskussion gegeben. Zwei Brüder, politisch völlig gegensätzlich, waren aneinander geraten. Es war unangenehm, die Stimmung war angespannt. Dann begann das Ritual und etwas Merkwürdiges geschah. Die beiden Brüder standen nebeneinander, vollzogen die gleichen Handlungen, sprachen die gleichen Worte. Nicht, weil sie plötzlich einer Meinung waren, sondern weil sie sich einer Form unterstellten, die größer war als ihr Streit. Danach, nach der Arbeit, sprachen sie wieder miteinander. Nicht versöhnt unbedingt, aber respektvoll. Das Ritual hatte nicht überzeugt, aber es hatte einen Raum gehalten, in dem Verschiedenheit möglich blieb. Das ist es, was ich meine. Kapitel 5: Das selbstreferenzielle System oder warum Rituale keine Folklore sind. Nun könnte man fragen, was ist das Besondere an diesem Ritual? Ist das nicht nur Folklore? Tradition um der Tradition willen? Der Freimaurer und Philosoph Klaus-Jürgen Grün beschreibt in seinem jüngsten Werk die Freimaurerei als ein selbstreferenzielles soziales System. Das klingt sperrig, meint aber etwas Wichtiges. Die Freimaurerei verweist nicht auf eine äußere, transzendente Wahrheit. Sie verkündet keine Lehre. Sie vertritt kein fixes Weltbild. Sie vollzieht sich selbst im Ritual, im Symbol, in der strukturierten Wiederholung. Das Ritual ist dabei keine Inszenierung von Gewissheit. Es ist eine Übung im Umgang mit Ungewissheit. Symbole sind mehrdeutig. Sie verlangen Deutung, aber sie erzwingen sie nicht. Sie eröffnen Räume, statt sie zu schließen. Sie laden ein zur Kontemplation, statt zu dogmatischer Festlegung. Nehmen wir ein einfaches Symbol, das Winkelmaß. Sie können es verstehen als Maßstab für Gerechtigkeit, als Erinnerung an Präzision, als Symbol der Selbstbegrenzung oder als Hinweis auf die Notwendigkeit, die Welt zu vermessen, ohne sie zu beherrschen. Alle diese Deutungen sind möglich. Keine ist zwingend. Und genau darin liegt die Kraft. In einer Welt, die nach Eindeutigkeit lechzt, nach klaren Botschaften, nach simplen Wahrheiten, kultiviert die Freimaurerei das Mehrdeutige. Das ist kein Relativismus, das ist methodische Offenheit. Kapitel 6: Brüderlichkeit oder die soziale Form jenseits der Sentimentalität. Nehmen wir einen weiteren zentralen Begriff, Brüderlichkeit. Außerhalb dieses Raumes wird er oft missverstanden, entweder als Gefühlsduselei oder als naive Gleichmacherei. Aber Brüderlichkeit ist weder das eine noch das andere. Brüderlichkeit ist eine soziale Form. Eine bewusst gewählte Verbindlichkeit zwischen Menschen, die sich nicht ausgesucht haben, um sich zu ähneln, sondern um miteinander zu arbeiten. Sie schafft Nähe, ohne Intimität zu erzwingen. Sie ermöglicht Vertrauen, ohne Freundschaft vorauszusetzen. Sie hält Unterschiede aus, ohne sie auflösen zu müssen. In einer Gesellschaft, in der Bindungen zunehmend zeitlich begrenzt, projektbezogen, interessenorientiert sind, stellt das eine Gegenstruktur dar. Sie ist weder Familie, biologisch gegeben, noch ist sie Freundschaft, emotional gewählt, und sie ist auch keine Geschäftsbeziehung, funktional begründet. Sie ist etwas Drittes. Gewählte Verbindlichkeit auf Dauer, gegründet auf gemeinsame Prinzipien, nicht auf persönliche Sympathie. Das ist anspruchsvoll, das ist unbequem und genau deshalb ist es bildend. Ich kenne Brüder, die sich im normalen Leben wahrscheinlich nie begegnet wären. Zu unterschiedlich sind ihre Lebenswelten, ihre Interessen, ihre Sprache. Aber hier in der Loge arbeiten sie zusammen. Jahr für Jahr. Nicht, weil sie Freunde geworden wären, sondern weil sie Brüder sind. Das ist mehr als Freundschaft und manchmal auch schwieriger. Kapitel 7: Die Wahrheit oder die Disziplin der Offenheit. Auch im Umgang mit Wahrheit geht die Freimaurerei einen ungewöhnlichen Weg. Sie kennt kein Wahrheitsmonopol. Sie erhebt keinen Anspruch auf letzte Antworten. Sie fordert keinen weltanschaulichen Konsens. Stattdessen kultiviert sie etwas, das heute selten geworden ist: die Fähigkeit, offen zu bleiben, ohne beliebig zu werden. Wahrheit wird hier nicht besessen. Sie wird gesucht. Und diese Suche ist kein Projekt mit absehbarem Ende. Sie ist eine existenzielle Haltung. Das schützt vor zweierlei: vor Fanatismus, der Anmaßung, die Wahrheit bereits zu besitzen und sie anderen aufzwingen zu müssen. Vor Zynismus, der Resignation, es gebe überhaupt keine Wahrheit, alles sei gleichgültig. Die Freimaurerei bewegt sich genau dazwischen. Ernst in der Suche, bescheiden im Anspruch. Das ist in einer Welt der schnellen Takes, der sofortigen Meinungen, eine Provokation. Kapitel 8: Form und Freiheit oder warum Offenheit Struktur braucht. Was heißt das für uns heute? Wir reden viel von Offenheit, von Pluralismus, von Freiheit. Das sind wichtige Werte, aber sie allein tragen nicht, denn Offenheit ohne Form erzeugt Unsicherheit. Freiheit ohne Bindung erzeugt Angst. Die Freimaurerei zeigt, im Kleinen, im Konkreten, dass Offenheit Struktur braucht, um tragfähig zu sein. Klare Rituale, klare Regeln, klare Rollen. Und innerhalb dieser Strukturen Offenheit der Deutung, der Erfahrung, der persönlichen Entwicklung. Das ist kein Widerspruch, das ist eine produktive Spannung. Die Loge ist kein Modell für die Gesamtgesellschaft, das wäre anmaßend. Aber sie ist ein Trainingsraum für zivilgesellschaftliche Tugenden. Verantwortung nicht abstrakt zu denken, sondern konkret zu leben. Verbindlichkeit einzuüben, ohne Zwang. Unterschiede auszuhalten, ohne sie auflösen zu müssen. Geduld zu üben in einer Welt der Beschleunigung. Diskretion zu wahren in einer Welt der Selbstdarstellung. Das sind keine Tugenden, die man lernt, indem man darüber redet. Das sind Tugenden, die man lernt, indem man sie tut. Immer wieder, in Wiederholung, in Gemeinschaft. Kapitel 9: Die sanfte Revolution oder warum Geduld radikal ist. Vielleicht liegt hier der tiefste Sinn dessen, was ich heute die sanfte Revolution nenne. Die Freimaurerei will die Welt nicht umstürzen. Sie will sie nicht erlösen. Sie will sie nicht nach einem großen Plan neu entwerfen. Sie arbeitet am Menschen, geduldig, wiederholend, unaufgeregt. Sie vertraut darauf, dass Menschen, die gelernt haben, mit Unsicherheit zu leben, die gelernt haben, Mehrdeutigkeit auszuhalten, Verantwortung zu übernehmen, Bindungen einzugehen, anders handeln in ihren Familien, in ihren Berufen, in ihrer Gesellschaft. Und das nicht laut, nicht spektakulär, aber wirksam. Das ist das Gegenteil von revolutionärem Pathos. Und zugleich das Radikalste, was man tun kann, Menschen so zu verändern, dass sie Strukturen verändern können. Ohne Gewalt, ohne Zwang, ohne Bevormundung. Ich denke an einen Bruder, der vor Jahren zu uns kam. Er war getrieben, voller Erwartungen, voller Ungeduld. Und nach einem Jahr sagte er mir: Ich verstehe immer noch nicht alles, aber ich merke, ich bin geduldiger geworden. Nicht nur hier, auch draußen. Das ist es, was ich meine. Keine große Geste, keine spektakuläre Wandlung, sondern eine leise Veränderung, die trägt. Kapitel 10: Die Einladung oder warum niemand zufällig hier ist. Lassen Sie mich zum Schluss persönlich werden, besonders Gästen, die einen Gästeabend einer Freimaurerloge besuchen. Niemand kommt zufällig zu einem Abend wie diesem und nicht zufällig an genau diesen Ort. Manchmal ist es intellektuelle Neugier, manchmal historisches Interesse, manchmal die Faszination für Rituale, Symbole, das Verborgene. Aber oft ist es auch, und das ist die ehrliche Antwort, ein leises Gefühl, dass etwas fehlt. Nicht unbedingt im eigenen Leben, aber im gesellschaftlichen Miteinander. Das Gefühl, dass trotz aller Vernetzung etwas verloren gegangen ist. Verbindlichkeit, Tiefe, Ernst, Sinn. Die Freimaurerei macht keine Heilsversprechen. Sie bietet keine fertigen Antworten, sie garantiert kein erfüllteres Leben. Aber sie lädt ein zu einem ehrlichen Experiment, zu einer Gemeinschaft, die Fragen zulässt, zu einer Form, die trägt, ohne zu bevormunden, zu einem Weg, der Angst nicht verdrängt, aber ihr die Macht nimmt. In einer Welt, die zwischen Dogmatismus und Beliebigkeit schwankt, zwischen autoritärer Sehnsucht und nihilistischer Resignation, bietet die Freimaurerei einen dritten Weg, die Disziplin der Offenheit. Nicht zufällig, sondern notwendig. Wenn Sie aus einem Gästeabend etwas mitnehmen, dann vielleicht dies. Es gibt Räume, in denen andere Regeln gelten als anderswo. In denen Zeit anders vergeht, in denen Bindung entsteht, ohne sofort verstanden werden zu müssen, in denen Form trägt, ohne zu zwingen. Die Loge ist ein solcher Raum. Nicht perfekt, nicht unfehlbar, aber tragfähig. Und wenn Sie ahnen, dass Sie genau das suchen, dann sind Sie hier richtig. Ein Spaziergang mit Thomas Forwe, zugeordneter Großmeister der Großloge der alten, freien und angenommenen Maurer von Deutschland. Vorgetragen an einem Gästeabend der Loge Bruderkette zur Stärke und Schönheit Nummer 131 im Orient Saarbrücken am 30. Januar 2026.